Die halbe Predigt habt ihr schon gehört. Doch, tatsächlich. Das, was Susanne gesagt hat, das war die halbe Predigt. Das war, ist das gleiche Thema. Ich wusste nicht, was Susanne sagte und Susanne wusste nicht, was ich predige. Heilung gehört dazu. Krankenheilung geschieht nicht nur im Krankenhaus. Übrigens, Peters Zeugnis war ja nicht anders. Das passte genauso da rein, ne? Heilung passiert nicht nur im Krankenhaus, sondern auch bei Gutachtern, wo war es, im Altenheim oder wo auch immer. Genau. Die meisten von uns würden sagen, wir glauben daran, an Heilung, oder? Genau. Dass Gott auch heute noch heilt. Das gehört zu unseren Glaubensüberzeugungen, die wir sogar festgeschrieben haben. Ja, bei uns, wo wir uns vorstellen als Gemeinde, da steht das mit drin. Wir glauben daran, dass Gott heute noch heilt. Wo wird das sichtbar? Ist das normal? Geschieht das? Immer wieder? Ist das für uns so erlebbar? Wir haben vorhin einige Zeugnisse gehört und doch ist das so normal. Wie oft erleben wir das? Und es hat was mit Glauben zu tun. Ganz ohne Glauben wird es nicht gehen. Im Neuen Testament lesen wir ganz viel über Heilung. Überall, wo Jesus auftauchte, da warteten die Menschen schon darauf und kamen extra deswegen, wenn sie krank waren. Sie kamen, sie haben von Jesus erwartet, dass sie heil werden, dass sie von ihm geheilt werden. Und in den allermeisten Fällen hat Jesus sie nicht enttäuscht, sondern sie haben es erlebt. Ich nehme ein Beispiel, das ist nur eins von ganz, ganz vielen. Matthäus 9, Vers 27 bis 29. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach. Die schrien und sprachen, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und als er nun ins Haus kam, da traten die Blinden zu ihm. Und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Euch geschehe nach eurem Glauben. Anscheinend ist es nicht die Kraft von Jesus alleine, sondern es hat auch was mit unserem Glauben zu tun. Das steht in Zusammenhang miteinander. Natürlich ist es die Kraft Jesu, die heilt. Aber unser Glaube nimmt die Kraft in Anspruch, erwartet sie und setzt sie frei. Das gehört zusammen. Es gibt ja auch ein Negativbeispiel in der Bibel. Jesus in seiner Heimatstadt, da wo er aufgewachsen ist, da kannten sie ihn als von fast als Kleinkind, er ist ja nicht da geboren, als Kleinkind und wo er da aufgewachsen ist. Da hat er noch keine Wunder getan. Da kannten sie ihn als ganz normalen Jungen, der gespielt hat, der wahrscheinlich auch seinen einen oder anderen Blödsinn gemacht hat. Natürlich keine Sünde, aber... Na, aber sie kannten ihn als ganz normalen Jungen, als den Sohn des Zimmermanns. Und als er da hinkommt, als Gottes Sohn, als der, der Wunder getan hat schon, da haben sie nicht an ihn geglaubt. Und da steht in Matthäus 13, Vers 58, und er tat dort nicht viele Wunder, um ihres Unglaubens willen. Sie konnten es nicht fassen. Dieser ganz normale Mensch, den wir kennen, den wir als Jungen schon aufwachsen gesehen haben, wieso kann der auf einmal Wunder tun? Sie konnten es nicht glauben. War die Kraft von Jesus irgendwie eine andere? Hatte er nicht mehr die gleiche Kraft? Natürlich hatte er die gleiche Kraft. Aber sie haben sie nicht abgerufen, sie konnten es nicht fassen. Warum erzähle ich euch das? Weil es mir ähnlich ging. Wir waren in dieser Woche auf unserer Pastorenkonferenz. BUKO. Und da hat der Heilige Geist mich auf etwas aufmerksam gemacht. Es ging bei einer Predigt darum, was wir verloren haben. Und das war nicht speziell benannt, sondern es ging einfach darum, was wir im Laufe der Zeit durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und so weiter, was wir da verloren haben, was der Herr uns geschenkt hat. Und da hat der Herr mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich den Glauben an Heilung verloren habe. Das heißt ja nicht, Ich stehe nicht mehr zu dem, was wir mal aufgeschrieben haben, dass der Herr noch heute heilt. Aber es ist die Frage, was glaube ich? Glauben heißt nicht für wahr halten. Glauben heißt völlig überzeugt sein von Dingen. Wirklich das zu wissen, auch wenn ich es nicht sehe. So, mein Glaube hat immer mehr abgenommen und ich vermeide das Thema Heilung. Ich predige nicht gerne darüber, ich laufe auch nicht zu jedem Kranken hin und bete für den. Ich vermeide das. Ich weiche aus. Ich versuche Erklärungen zu finden, warum Menschen nicht geheilt werden. Rosanja hatte eben davon gesprochen, dass sie immer wieder gefragt wurde und sie immer wieder sagen musste, nein, ich bin noch nicht gesund. Das schmerzt. Und das schmerzt diejenigen, die noch krank sind, das schmerzt aber genauso diejenigen, die immer wieder dafür beten, weil es ist immer wieder eine Enttäuschung. Ohne da irgend jetzt einen Vorwurf davon zu machen, demjenigen, der noch krank ist. Bitte versteht das richtig. Ja, ich möchte niemandem Vorwurf machen davon, dass es, aber es macht was. Es macht was. Ich relativiere Zusagen, die in der Bibel stehen. Weil mir bewusst ist, es wird nicht jeder heil. Das habe ich oft genug erlebt. Es sind sogar Menschen gestorben, obwohl für sie gebetet wurde. So, ich empfinde diese Spannung. Das steht ja in der Bibel. Jesus hat das verheißen. Es steht ausdrücklich drin. Ich mag das auch nicht rausradieren und ich bin auch nicht jemand, der Zettel, also die Seiten aus der Bibel reißt. Ja? Und trotzdem erlebe ich es, dass Menschen nicht gesund werden, obwohl ich bete. Dass Menschen sterben, obwohl wir beten, obwohl wir alle beten. Und wo liegt diese Spannung? Weißt du, einerseits, ja, Jesus, du tust es, du hast es gesagt, nur es geschieht ja auch ab und zu mal und in manchen Ländern geschieht es immer wieder und toll. Und wo sind wir hier? Manchmal zerreißt es mich. Ich möchte gerne, dass Menschen gesund werden. Ich möchte, dass Menschen heil werden, das, was Jesus zugesagt hat. Und dann immer wieder diese Enttäuschung, nein, es geschieht ja doch nicht. Und das hat mich runtergezogen. Das hat mein Herz beschwert. Das hat nicht körperliche, aber seelische Schmerzen, geistliche Schmerzen hervorgerufen. Ich habe zu oft erlebt, dass Heilung nicht sichtbar wurde. Ich habe manche immer wieder vor Augen. Und ich frage auch immer mal wieder, wie geht's dir? Und mal geht es ein bisschen besser und dann doch wieder schlechter. Und bei jeder Enttäuschung wurde mein Glaube ein Stück weit kleiner. Könnt ihr das verstehen? Wir hatten einen Prediger da, der hat zwar nicht über Heilung gesprochen, aber der hat so über Enttäuschung gesprochen. Und er sagte, das ist, kennt ihr eine Würgeschlange? Und er hat erzählt, wie eine Würgeschlange, die ist nämlich sehr schlau. Wenn die sich um dich rumwickelt, dann wartet die, bis du ausgeatmet hast. Die drückt nicht einfach zu, wenn du eingeatmet hast, wenn du voller Kraft bist, wenn du von der Luft bist, sondern wenn du ausgeatmet hast, dann zieht sie sich ein bisschen ein Stück zusammen. Und du kriegst keine Luft mehr. Und er sagt, genau so arbeitet der Teufel. Wenn du enttäuscht bist, wenn du entmutigt bist, dann kommt er und setzt noch einen drauf und zieht sich zusammen. Und dann geht das immer weiter. Und irgendwann, und du musst ja nochmal wieder ausatmen und wieder einatmen. Und irgendwann, stehst du so, ne? Versteht ihr? So ging es mir mit der Zeit. Und ich habe es nicht realisiert. Das ist schleichend gegangen. Ich habe nicht irgendwann gesagt, so, ich verabschiede mich jetzt davon, ich will nicht mehr. Nein, das ist so richtig schleichend gegangen. Mich zurückgezogen. Ich war froh. Wir haben mal als Leitung besprochen, so, es ist gut, wenn der Pastor sich nach dem Gottesdienst um Gäste kümmert. Also der steht nicht mehr vorne, betet nicht mehr, sondern der geht dann gleich nach vorne. Und hier steht ein Gebetsteam, die können genauso gut beten. Und nicht alle Leute laufen zum Pastor, das ist ja auch eine gute Begründung. Und ich war froh darüber. Ich brauchte nicht mehr für Leute beten. Versteht ihr? Blödsinniger Gedanke. Es ist gut zu beten, es ist gut, die Herrlichkeit vom Himmel und auch dem Herrn Gelegenheit zu geben, zu heilen. Und trotzdem, ich war froh darüber, weil ich stand nicht mehr in diesem Konflikt. Ich bin der Spannung ausgewichen, bin weggelaufen im Grunde. Wenn jemand gekommen ist und wollte Gebet haben. Natürlich habe ich gebetet. Ich habe nicht verweigert und gesagt, nein, mache ich nicht. Aber wenn ich dann gebete, habe ich gedacht, so wie drücke ich das jetzt aus, wenn es nicht geschieht, dass er nicht gleich sofort enttäuscht ist? Oder formuliere ich das jetzt, proklamiere ich jetzt die Heilung, damit wenigstens er glaubt und es geschieht? Man hat ja Worte drauf, man kann ja was sagen, auch wenn man es nicht glaubt. Machen wir ja manchmal auch. Aber was hat das für einen Sinn? Was kann ich proklamieren, wenn ich es nicht glaube? Die Worte alleine machen es doch nicht. Da muss doch was dahinter sein. So. Und der Heilige Geist hat mich ermahnt in dieser Woche und gesagt, du hör mal, du kannst das nicht rauslassen. Heilung gehört dazu. Es ist gut, das Wort Gottes zu predigen, aber du darfst an diesen Stellen nicht ausweichen, du darfst nicht einfach drumherum und du sollst das auch nicht verweigern, sondern du sollst dich dem stellen. Und er hat mich sehr ermutigt dazu, mich dieser Sache zu stellen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, das gleich anzupacken und nicht erst noch wochenlang hinauszuschieben. Eins ist mir ganz wichtig, das Allerwichtigste, und das war bei Jesus auch das Allerwichtigste. Ich bin so froh über das Zeugnis von Alexander heute Morgen. Jesus hat ihn gefunden und hat ihn gerettet. Und ihr habt gemerkt, wie der Heilige Geist an ihm gearbeitet hat, Stück für Stück. Die vielen Zufälle, die der Herr vom Himmel hat zufallen lassen. Ja, das hat Alexander ja auch so ausgedrückt. Das ist kein Zufall. Jesus möchte am allerliebsten, egal ob wir krank sind oder kaputt sind oder sonst was, aber dass wir gerettet werden und in den Himmel kommen. Das ist das Allerwichtigste. Nicht Heilung ist das wichtig, sondern das Wichtigste ist, dass wir gerettet sind und in den Himmel kommen. Weil im Himmel gibt es keine Krankheit mehr, das steht auf jeden Fall fest. Was wir hier auf der Erde leiden, okay, aber das sind höchstens 70, 80 Jahre und kein Mensch wahrscheinlich leidet 70, 80 Jahre, sondern nur eine kurze Zeit. Und wenn wir im Himmel sind, haben wir die Ewigkeit ohne jede Krankheit. Und trotzdem ist Jesus gekommen und sein Hauptdienst hier auf der Erde, neben dem Predigen des Evangeliums, und das war ihm immer das Wichtigste, das hat er immer zu Anfang gesetzt. Manchen Kranken hat er zuerst gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, bevor er ihn angerührt hat und geheilt hat. Deswegen, das ist ihm das Wichtigste. Aber er hat das Wort immer wieder bestätigt mit Zeichen und Wundern. Er hat immer gesagt, so das, was ich euch jetzt sage, das stimmt mit dem überein, was mein Vater im Himmel gesagt hat. Und damit ihr glaubt, was ich gesagt habe, hat er die Kranken gesund gemacht. Das gehört zusammen. Es gehört dazu. Wir können das nicht auseinanderdividieren. Glaube kommt nicht daher, dass ich etwas sehe und erlebe. Wenn wir nur Heilung hier praktizieren würden und Menschen gesund werden würden, dann wären manche Leute ganz begeistert, dass sie gesund sind, aber dadurch entsteht kein Glaube. Der Glaube gehört zum Evangelium dazu. Das muss zusammengehören. Das Wort gepredigt, der Glaube kommt aus dem Wort, beziehungsweise das, was Gott zu uns sagt. Der Glaube kommt aus dem Wort, des immer wieder Hörens des Wortes Gottes. Und wenn wir es laut lesen, hören wir es auch. Dadurch entsteht Glaube. Also wenn dir der Teufel die Kraft raubt und den Glauben raubt und du keine Luft mehr kriegst, dann brauchen wir das Wort Gottes. Das habe ich verpasst. Das habe ich nicht gemacht. Deswegen ist mein Glaube immer weniger geworden. Glaube kommt von Gott. Ich kann den Glauben nicht produzieren. Wir denken manchmal, Glauben können wir von alleine. Können wir nicht. Glauben ist nicht das, ich glaube, dass die richtigen Zutaten die richtige Suppe geben, eine gute Suppe geben, nicht die richtigen Zutaten. Das ist kein Glaube. Das ist eine Überzeugung, das weißt du, wenn du das mal gemacht hast. Oder ich glaube, dass morgen gutes Wetter wird. Darum geht es nicht. Glaube ist was anderes. Glaube ist eine feste Überzeugung, eine tiefe Gewissheit, tief im Herzen zu wissen, es ist so und ich sehe überhaupt nichts und es ist menschlich unmöglich. Ja? Glaube heißt, eine tiefe Überzeugung zu haben im Herzen und die kommt von Gott. Die schenkt Gott uns. Auch dieses Glauben an Jesus, obwohl wir ihn nicht sehen, das kann man nicht machen. Manche Menschen, die den Glauben nicht haben, für die ist das Blödsinn. Das, was Alexander vorhin erzählt hat, das würden sie alles auf Zufälle und irgendwelche anderen Begründungen haben, das ist doch alles nicht wahr. Aber Alexander, dir kann niemand nehmen, was du erlebt hast und erfahren hast, weil das ist Glaube. Wo bist du? Da, genau. Ja, Das kann dir niemand nehmen, weil die Gewissheit ist in dir und das ist dir von Gott geschenkt, tief ins Herz hinein. Das ist Glaube, den kannst du nicht produzieren. Natürlich will der Teufel uns diesen Glauben rauben. Er hat mir den Glauben geraubt und dadurch verhindert, dass Menschen heil geworden sind. Das ist mir bewusst. Inzwischen. Und das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich will das nicht, dass der Teufel verhindert, was Jesus tun will. Er sät Zweifel. Er lenkt unseren Blick immer darauf, was nicht geschieht. Auf all die, die nicht gesund geworden sind. Aber die, die gesund geworden sind, die, die Heilung erlebt haben, die fallen irgendwie hinten runter. Mir geht es jedenfalls so, dass ich immer auf das Negative gucke oder eher auf das Negative als auf das Positive. Anstatt, was für ein Blödsinn. Ich soll doch lieber auf das gucken, was Jesus getan hat. Und darum ringen, dass die anderen auch noch gesund werden. Ja, kleine Frage. Aber der Teufel lenkt uns die Blicke immer wieder darauf und dann noch ein, bis die Luft weg ist. So, der Heilige Geist hat mich ermahnt, dass das, was Jesus mir und uns geschenkt hat, dass ich das nicht vernachlässigen soll, sondern dass ich da dranbleiben soll und dafür beten soll. Ich soll nicht auf das Sichtbare schauen. Das heißt nicht, ich verleugne das, was ist. Ich verleugne nicht, dass immer noch Kranke unter uns sind, dass manche noch nicht gesund. Darum geht es nicht. Aber ich soll nicht auf das Sichtbare, was jetzt gerade ist, schauen, sondern ich soll auf ihn schauen, auf Jesus schauen. Hebräer 11, Vers 1, da steht die Definition von Glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Tatsachen. Es geht nicht darum, es könnte sein, wenn Jesus will und wenn es gerade ihm jetzt in den Kram passt, dann könnte es sein, dass irgendwann mal jemand heil wird. Das wäre kein Glaube. Die Tatsache ist, Jesus ist am Kreuz gestorben, hat unsere Sünden getragen und auch unsere Krankheit auf sich genommen. Das ist Tatsache. Das ist vor 2000 Jahren passiert am Kreuz. Er hat sein Blut dafür vergossen, damit wir heil werden. Das ist Tatsache. Und ich habe die Hoffnung, die feste Zuversicht darauf, dass das heute noch geschieht. Wenn ich für Menschen bete, wenn ich mich jetzt wieder traue, dann ist das ein Wagnis. Ein Wagnis, weil ich es nicht machen kann. Bei bestimmten Sachen, da weiß ich, wie das funktioniert und da weiß ich, ne? Also wenn ich ein Loch in eine Wand bohre, dann weiß ich, wie ich das zu machen habe. Wenn ich sowas bauen will, hier manch einem würde das schwerfallen. Ich habe Tischler gelernt. Ich weiß, wie das geht. Das ist für mich kein Wagnis. Ja, da weiß ich, ich hole mir das Werkzeug, ich hole mir das Material und ich baue das. Aber Heilung kann ich nicht machen. Das habe ich nicht gelernt. Das kann ich nicht. Ich bin kein Arzt. Und selbst Ärzte können nur das menschlich Mögliche machen. Und das ist gut. Ich bin froh über Ärzte, gar keine Frage. Aber wenn ich um Heilung bete, dann kann ich das nicht machen. Ich bin darauf angewiesen, dass Jesus was schenkt. Das ist für mich ein Wagnis. Genauso übrigens für die, die kommen. Die krank kommen und für sich beten lassen, auch für die ist es ein Wagnis. Sie wissen genauso wenig, was geschieht. Mir fiel dabei Petrus ein. Petrus mit den anderen Jüngern auf dem See Genezareth in einem Boot, nachts. Stellt euch das mal vor. Wir waren ja vor ein paar Jahren in Israel, See Genezareth, wunderschön, recht groß, nicht unbedingt immer ruhig. Ich habe auch nachts mal drüber geguckt, wir waren beim Golan da, konnten von da aus schön rüber gucken, die Lichter von Tiberias leuchteten rüber. Aber damals gab es noch keine Straßenlaternen, also wenn das nachts war, dann war das dunkel. Richtig dunkel. Und wenn du da draußen auf dem See bist und der ist nicht so klein, dann ist das stockduster. Vielleicht schimmerte so ein bisschen der Mond. Muss er, denn Petrus hat was gesehen. Er hat mit Sicherheit in die Dunkelheit gestarrt Weil wenn sie da rudern, mitten in der Nacht auf dem See, dann muss sie ja gucken, kommt da vielleicht ein anderes Boot oder sind wir schon am Ufer, damit nichts passiert. Also er guckt so angeschränkt in die Dunkelheit hinein und auf einmal sieht er was. Denkt, spinne ich denn? Was ist das denn? Träume ich schon? Oder habe ich jetzt den Verstand verloren? Da ist doch irgendwas. Da scheint doch irgendwas durch. Und auf einmal, es geht nicht weg. Und auf einmal fängt das, was er da sieht, auch noch an zu reden. Und das mitten in der Nacht auf dem See. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus so richtigen Schreck durchzuckt hat. Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin schon so oft hier fischen gefahren und immer nachts und ich habe noch nie was gesehen auf dem Wasser. Was ist das denn? Er schrickt sich total. Und dann hört er, ich bin's nur, fürchte dich nicht. Er sagt, die Stimme, die kenne ich doch. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Jesus kann doch nicht auf dem Wasser stehen da. Das ist doch unmöglich. Oder doch? Funktioniert das doch? Jesus! Er traut sich, er ruft. Petrus war ja echt manchmal mutig, ne? So richtiger Draufgänger. Jesus! Wenn du das wirklich bist, und er fordert ihn heraus, wenn du das wirklich bist, dann lass mich zu dir kommen. Und im nächsten Moment, ich spinne jetzt mal, steht nicht in der Bibel, ich spinne jetzt mal. Im nächsten Moment, was habe ich denn da gerade gesagt? Das geht doch gar nicht. Ich kann doch jetzt nicht aus Wasser gehen. Wenn ich jetzt aus Wasser gehe, ich werde nass, ganz sicher. Ich kenne doch das Wasser doch. Und wenn ich nass werde, das dauert noch ein paar Stunden, bis die Sonne aufgeht und das ist kalt. Ich friere mir einen ab. Das geht doch nicht. Habe ich das wirklich gesagt? Und der zweifelt. Und was sagt Jesus? Komm. Au Backe. Jetzt ruft er mich auch noch. Au Backe. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt kommt diese Spannung. Das, was ich weiß, wovon ich überzeugt bin, was ich mein Leben lang erlebt und erfahren habe, und jetzt diese Herausforderung, ich soll aufs Wasser gehen. Vertraue ich Jesus jetzt? Kann ich ihm vertrauen? Hält mich das Wasser? Das geht nicht. Mein Verstand sagt, das geht nicht. Und mein Herz sagt, ich habe das schon erlebt. Jesus hat mich schon öfter herausgefordert und ich habe Dinge erlebt, die gar nicht möglich sind. Und er setzt den ersten Schritt. Ganz vorsichtig. Und es hält. Es hält. Es hält wirklich. Es hält. Und er traut sich auch den zweiten. Und es hält wirklich. Und sein Blick auf Jesus gerichtet, staunend, dankbar, voll Freude. Jesus, ich stehe auf dem Wasser. Ich stehe auf dem Wasser. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Unmöglich. Unmöglich. Dein Verstand sagt, du spinnst. Und trotzdem, dein Herz sagt, ja, das stimmt. Du stehst. Und das ist wahr. Es ist wahr. Und dann kommt eine Windböe und eine Welle und deine Augen. Er richtet seine Augen, nimmt sie weg von Jesus, guckt auf diese Windböe und auf diese Welle. Wieder in die natürliche Welt, auf das Sichtbare. Und sofort kommt sein Verstand wieder zum Tragen und er fängt an, nass zu werden. Erschrocken, es funktioniert doch nicht, ich gehe unter. Und erschrocken guckt er wieder zu Jesus und schreit, Herr, hilf mir, ich sinke. Und Jesus streckt seine Hand aus und sagt, komm, und zieht ihn wieder raus. Wir müssen unseren Blick auf Jesus, nicht auf das Sichtbare, nicht auf das Unmögliche, nicht das, was nicht läuft, was nicht gut ist, sondern wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, das ist das Wagnis. Und ich weiß, es ist menschlich gesehen Blödsinn. Ich habe Jesus nicht vor Augen. Petrus hatte ihn vor Augen, er hat ihn gesehen. Ja, er hat ihn wirklich gesehen. Aber wir können unser Geist nicht trotzdem, wir können unseren Blick auf Jesus richten. Wir können in die Bibel hineingucken und sagen, Da steht es. Das ist die Wahrheit. Und daran halte ich mich fest. Auch wenn mein Verstand was vollkommen anderes sagt, ich kann mich darauf verlassen. Es ist so. Das steht da. Wenn ich für Heilung bete, dann kann ich mich nicht auf meine Erfahrung verlassen. Obwohl ich tatsächlich erlebt habe, dass Menschen gesund geworden sind. Aber ich habe viel mehr Menschen erlebt, die nicht gesund geworden sind. Meine Erfahrung sagt immer wieder, vergiss es. Meine Kraft, also wenn ihr kommt und für euch beten lassen wollt und verlasst euch auf meine Kraft, dann sage ich dir gleich, bleib lieber sitzen. Wenn ihr euch um mein Können verlasst, bloß weil ich Pastor bin, dass hier mehr Salbung fließt, vergesst es. Ich bin es nicht. Ich bin's nicht. Wenn ihr nicht auf Jesus schaut, dann wird nichts geschehen. Genauso wie ich natürlich auf Jesus schauen muss, wenn ich für euch bete. Aber das ist beides. Jesus hat gefragt, die Blinden, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Versteht ihr? Und es gibt einen Mann, der war nicht krank, der hat für seinen Sohn gebetet. Und der sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Auch das dürfen wir tun. Es muss kein Riesenglaube sein. Wir können auch voller Zweifel sein und nur so ein Fünkchen Glauben haben und sagen, hilf meinem Glauben. Herr, ich brauche dich. Das reicht aus. Mehr brauchen wir nicht. Es muss nicht kein riesen, völlig überzeugter Glaube sein, sondern ein Fünkchen. Ja, Jesus, wenn nicht du, wer dann? Das reicht. Jakobus 5, Vers 14 bis 16. Ist jemand von euch krank? Ich frage mal, ist jemand von euch krank? Gut, es sind welche hier. Dann bin ich nicht ganz verkehrt hier. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Das ist eine Anordnung in die neutestamentliche Gemeinde. Und die gilt nicht nur damals, als Jakobus sie geschrieben hat, die gilt auch heute noch. Die Ältesten sind dafür verantwortlich. Ihr dürft zu den Ältesten gehen und sagen, salbe mich und bete für mich. Ich will gesund werden. Es sind nicht die Ältesten, die euch gesund machen, sondern Jesus. Aber sie haben den Auftrag, da zu beten. Ich bin auch ein Ältester. Und ich habe diesen Auftrag an die Seite geschoben und tue heute Buße darüber. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Versteht ihr? Auch da wieder der Glaube. Ohne den Glauben. Glaube ist notwendig. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Merkt ihr, dass das immer mit dazugehört? Nicht, dass jede Krankheit durch Sünde ausgelöst wird. Bitte versteht das richtig. Sondern Jesus geht es darum, dass es hier wird es wieder deutlich, Jesus geht es darum, dass in erster Linie wir die Schuld loswerden, die Last loswerden. Und manchmal ist das kein unmittelbarer Zusammenhang, sondern eine Folge davon. Wenn ich irgendwo in Schuld lebe, dann habe ich den Segen nicht, dann fehlt mir der Segen. Und wenn der Segen fehlt, dann kommt häufig Krankheit daraus. Auch wenn es keine unmittelbare Auswirkung ist, es ist ein, wenn ich mich in schlechter Umgebung aufhalte, wenn ich mich ständig unter Kranken aufhalte, dann ist die Atmosphäre so, dass ich mich leicht anstecke. Versteht ihr? Und in Sünde, wenn der Segen fehlt, dann stecke ich mich leichter an. Darum. So, es geht ihm darum, dass wir sündlos sind, ohne jede Schuld, dass wir vor Gott gerecht sind, weil wir dann ein gutes Leben haben. Darum geht es ihm in allererster Linie. So, also wenn du Sünden begangen hast, dann wird dir vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Auch da merkt ihr den Zusammenhang wieder. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ernstlich meint nicht laut, wer weiß wie laut, rausschreien, sondern ernstlich meint diese Überzeugung, diese Gewissheit zu haben, ja, Jesus ist da, es ist die Zeit zu heilen. Ja, ernstlich, nicht einfach so dahingesagt, keine Formel aussprechen, sondern ernstlich meint, ich weiß, was ich hier bete, weil ich weiß, ich stehe im Auftrag meines Herrn Jesus da und ich gebe das weiter, was er geschenkt hat. Ich werde also heute das Wagnis eingehen, weil der Herr versprochen hat, sich dazu zu stellen. Und das gilt nicht nur für mich. Ich werde hier vorne nicht alleine stehen, hoffe ich zumindest. Ich habe das mit keinem abgesprochen. Wir haben ein Gebetsteam. Und für die gilt das ganz genauso. Und bevor wir beten, werde ich erstmal den Herrn darum bitten, dass er uns salbt und dass er uns diesen Glauben schenkt, den wir brauchen. Ich wiederhole das nochmal, es geht nicht um mich als Person. Auch wenn ich mich hier so, hier mein Herz offenbart habe und mal so ein bisschen Einblick gewährt habe, wie es mir ging. Ich wollte euch deutlich machen, wahrscheinlich geht es dem anderen, einen oder anderen von euch manchmal ähnlich. Geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass Jesus etwas tun kann. Und er braucht uns. Er will uns haben, damit wir uns dazu stellen, damit wir ihm die Gelegenheit geben, es zu tun. Er braucht uns dazu. Die Heilung ist bereits geschehen. Jesus ist dafür gestorben. Auch das wiederhole ich nochmal. Das steht im Wort Gottes. Jesus ist dafür gestorben. Das Allerwichtigste, und auch das betone ich nochmal, das Allerwichtigste ist, die Schuld loszuwerden. Vor dem, also wenn du dir bewusst wirst, wenn du betest, wenn du nach vorne kommen möchtest und möchtest heil werden, dann bitte denk vorher nochmal dran und frag nochmal, gibt es irgendetwas, Jesus, womit du nicht einverstanden bist in meinem Leben? Was ich getan habe, was ich falsch gemacht habe, wo ich jemandem nicht vergeben habe, wo ich gesündigt habe in irgendeiner Weise. Ich will jetzt gar keine Aufzählung machen, das wird der Heilige Geist dir zeigen. Wo ich eine falsche Haltung hatte, meine Haltung war falsch, Heilung gegenüber, meinem Dienst gegenüber. Ja? Habe ich Buße getan, habe ich ihn um Vergebung gebeten, das ist notwendig. Manchmal ist es auch Schuld, wenn wir etwas nicht tun. Es ist nicht nur das, was wir tun, kann falsch sein, sondern auch wenn wir etwas nicht tun, kann falsch sein. Lass dir das vom Heiligen Geist zeigen. Und das setzt zu Anfang. Wenn wir für dich beten und du sagst, da ist was, dann bitte erst um Vergebung. Das ist viel, viel wichtiger. Viel, viel wichtiger. Ja? Gib es zu. Jesus vergibt gerne. Es geht nicht darum, dich zu belasten damit oder dass andere schlecht über dich denken, sondern Jesus vergibt. Er möchte, dass du frei bist. Er möchte, dass du frei lebst. Frei von Sünde und frei von Krankheit. Und wenn du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, ich finde das so toll, wie Alexander das vorhin erzählt hat, wie er so Schritt für Schritt vom Heiligen Geist dahin geführt wurde und irgendwann diese Entscheidung ganz bewusst getroffen hat. Das kannst du ganz für dich allein, das kannst du aber auch mit anderen zusammen machen. Aber ich möchte die Gelegenheit geben. Heute Morgen ist Jesus hier und möchte dich gerne fragen, wenn du möchtest, sich anbieten, in dein Leben hineinzukommen. Du darfst ihn einladen, wenn du das noch nicht getan hast. Dazu hast du heute Morgen die Gelegenheit. So, und dann ist jetzt die Zeit, ich bitte mal all die, die mitbeten möchten, die sich trauen, die dieses Wagnis eingehen wollen, die aus Wasser gehen wollen, bitte ich mal nach vorne. Traut ihr euch? Mach mal Platz hier. Kommt mal ein bisschen näher. Gibt noch mehr? Super. Super, frisch im Glauben. Da ist der Glaube noch lebendig, noch ungetrübt. Toll, klasse. So, was ich machen möchte, ist, dass ich Jesus bitten möchte, dass er uns Gnade schenkt. Wenn ihr kommt, dass ihr das erlebt. Ich möchte, dass er die Salbung freisetzt. Und ich weiß, der Heilige Geist ist hier, um genau das zu tun. Ja? Es ist für mich jetzt keine Riesenoffenbarung oder sonst was. Ich gehe einfach gehorsam diesen Schritt. Weil Jesus das mir ganz tief ins Herz gelegt hat und gesagt, tu das. Heilung gehört dazu. Ja? Heilung gehört dazu und soll normal werden. normal. Genauso, wenn du zum Arzt gehst und dann irgendwas verschrieben kriegst, wenn du zu Jesus kommst, dass du heil wirst. Das soll normal werden, zur Normalität werden. Ja? Okay, ich bete mal mit uns gemeinsam. Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast. Jesus, du warst dir nicht zu schade, sondern du hast ein brennendes Herz gehabt für jeden Einzelnen von uns, Herr. Du hast dich verzehrt, Herr, und du hast im Himmel nur darauf gewartet, dass du auf die Erde kommst, um uns die gute Botschaft zu sagen, um uns aufzufordern, komm zurück zu Papa, damit ihr in den Himmel kommt, damit ihr gerecht werdet, damit ich euch heilen kann, damit ich euch füllen kann mit meinem Geist. Und ich danke dir, Jesus, dass du alles dafür getan hast, weil du gestorben bist. Herr, du hast dich ans Kreuz nageln lassen, Herr, du hast dich schinden lassen, du hast dich schlagen lassen, Herr, du hast geblutet aus so vielen Wunden. Und Herr, jede einzelne Wunde hat dazu gedient, Herr, Krankheit zu beseitigen, den Tod zu beseitigen, der Tod, der manchmal in uns ist und wirkt, die Machenschaften des Teufels, die in uns sind, Herr, zu zerstören. Herr, du bist dafür gestorben. Du bist gestorben, Herr. Du hast dein Leben hingegeben, damit wir leben. Und das gehört dazu. Und auch Krankheit, Herr, die vernichtet wird, damit wir leben. Damit wir leben, Herr, in Ewigkeit leben. Aber auch schon hier auf der Erde. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt deinen Geist, deine Salbung, die Salbung, Kranke zu heilen, ausgießt auf uns, Herr. Dass du das heute Morgen freisetzt, Herr, dass du die Tür aufstehst, Herr, dass du die Zeit gibst, Herr, dieses Momentum, Herr. Herr, es steht mal einmal in der Bibel, es war die Zeit, du spürtest, die Zeit ist da zu heilen. Die Zeit ist da zu heilen. Und Herr, das hast du gesagt zu mir, Herr, dass heute Morgen die Zeit ist zu heilen. Und Herr, darum rüstet du uns aus. Und Herr, wir wollen Quellen sein für deine Heilung. Wir wollen Quellen sein deiner Gnade. Wir wollen Quellen sein dessen, was du tust. Und wir wollen es einfach weitergeben, Herr. Wir wollen nicht lange beten, sondern Herr, wir geben das, was du gegeben hast, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns heute Morgen hier vorne, Herr, anschließt an den göttlichen Reichtum, an die göttliche Herrlichkeit, Herr, an göttliche Heilung. Danke dafür, dass es durch uns hindurchfließt. Amen. Und jetzt lade ich euch ein, wenn ihr euer Leben Jesus geben wollt, dann dürft ihr kommen. Wenn ihr Sünden bekennen wollt, dann dürft ihr kommen. Und wenn ihr Heilung braucht, dann dürft ihr auch kommen. Auch wenn ihr nur eins von den beiden, von den dreien Sachen habt, dürft ihr kommen. Wir stehen da, wir beten für euch. Amen.